No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo Alex. Und wir sind
Servus,
heute
Simone.
Nicht alleine.
Nein, wir sind nicht alleine. Wir freuen uns sehr, dass wir den Lukas Höller zu Gast haben. Lukas Höller ist seit Jahrzehnten bereits in Kitzbühel beim Turnier dabei. Nein, er ist seit einigen Jahren bei uns an Bord als Physiotherapeut und wurde vom Fleck weg engagiert von einem Topspieler, einem Top-10-Mann, vom Roberto Bautista Agut und war einige Jahre jetzt schon auf der Tour unterwegs und auch für uns ein extrem spannender und interessanter Talkgast mit Einblicken ins heutige Spitzentennis. Lukas, bitte stell dich einmal selbst vor, wo du herkommst, was du für Ausbildungen hast und was dich mit dem Spitzentennis vor allem auch verbindet.
Ja, hallo Simone, servus, servus Alex, danke für die Einladung. Ist eine Riesenehre für mich, dass ich da heute bei eurem Podcast teilnehmen darf, nachdem ich selber begeisterter Zuhörer von No Gut, No Glory bin. Und ich war eben die letzten Jahre mit Roberto Bautista Agut auf der Tour unterwegs. Der hat jetzt vor 2 Wochen seine Karriere beendet. Eine sehr erfolgreiche und schöne Karriere. Hab da das letzte Kapitel mitgestalten dürfen. Und komme ursprünglich aus dem Schwimmsport, bin dann aber eben durchs Tennisturnier zum Tennis gekommen und habe eben viele Wochen auf der Tour sammeln dürfen, habe auch im Winter das Paraski-Team von der Schweiz begleiten dürfen und darf heute meine Expertise mit euch teilen, was eine Riesenehre für mich ist.
Super spannend. Ja, vielleicht noch für die User oder Hörer und Hörerinnen von uns, die denen Roberto Bautista Agut nicht so viel sagt. Der Herr hat seine Karriere im wohlverdienten Alter jetzt mit 38 Jahren beendet. Für mich immer auch im letzten Drittel einer der mit Abstand fittesten Spieler gewesen auf der Tour. War Nummer 9 in der Welt, hat ein bisschen über 20 Millionen Preisgeld verdient. Und also zumindest vom Außen, nachdem er ja auch in Kitzbühel gewonnen hat, habe ich immer den Eindruck gehabt, er schaut auch, was in seinen Körper reinkommt und wie er seinen Körper und, so wie die Simone sagen wird, auch seine Haustiere pflegt. Also ein absoluter Topmann. Und ich glaube, wenn man auf der Tour unterwegs ist, so wie der Lukas und offen ist, dann lernt man natürlich von den Kollegen. Mittlerweile haben ja fast alle Topspieler einen Private Physio mit. Extrem viel kennen und man sieht auch extrem viel, was sich auf der Tour abspielt. Also nur so viel zu, wer ist Roberto Bautista Agut. Sollen wir reinstarten, Simone, nachdem wir ja im Vorjahr auch was gemacht haben mit dem Dr. Ostermann, mit dem Roman Ostermann, unserem Turnierarzt, der auch heuer wieder da war. Waren für uns so die Themen Darm und Verletzungen? Wir haben ja das diskutiert und auch diesmal in Kitzbühel war das auch wieder ein Thema, dass ich ja zwischendurch immer wieder mal Platz genommen habe am Tisch der Physios und der Ärzte und deswegen gleich ein paar Fragen an den Lukas. Welche Verletzungen siehst du am häufigsten, wenn du als Physio bei Tennisspielern unterwegs bist? Und gleich die zweite Frage im Anschluss, spielt der Darm in deinem Berufsalltag für Tennisspieler überhaupt eine Rolle?
Also so die eine Verletzung kann man jetzt gar nicht ausklammern. Nachdem Tennis ein sehr vielseitiger Sport ist, sind die Verletzungsbilder auch sehr vielseitig. Aber statistisch gesehen sind bei den akuten Verletzungen Sprunggelenksverletzungen an Platz Nummer 1. Und bei chronischen Verletzungen ist es eben der Low Back Pain. Das ist eben definiert als ein Rückenschmerz, der über 3 Monate lang andauert. Und in diesem Zusammenhang ist dann eben auch der Darm ein sehr interessantes Thema, weil speziell eben für den Dickdarm, für den letzten absteigenden Ast, für Sigmoid, eben die Nerven aus dem Sacrum aufsteigen, aus dem Kreuzbein und sich eben auch in dieser Region eben dieser Low Back Pain abspielt. Von dem her gibt es da für mich eben einen ganz direkten Zusammenhang. Und der Darm spielt in unserer Arbeit, ich bin auch Osteopath, eine Riesenrolle. Nachdem da eben alle Nährstoffe eben aufgenommen werden, das Wasser entzogen wird aus dem Stuhlgang und eben ganz entscheidend für die Energiebereitstellung ist, für den Stoffwechsel, aber auch für die Biomechanik, weil wenn jetzt ein Dickdarm keine gute Mobilität hat, dann kann das automatisch auch eine Bewegungseinschränkung im muskuloskeletalen System auslösen, was wiederum dann zu einer Leistungsverminderung herbeiführt, beziehungsweise gibt es auch einen präventiven Effekt, weil man eben schaut, dass das System so gut wie möglich in Bewegung bleibt, dass sich der Spieler auch so gut wie möglich am Platz bewegen kann.
Wow, also für mich gleich eine Frage, man, ja, heutige Zeit, deine Spieler, wissen die das, nehmen die das wahr, wenn du ihnen das sagst, oder geht das da eine und dort wieder raus?
Viele Spieler sind dann selber überrascht, wie viel man da eigentlich noch rausholen kann. Ich finde ganz oft Spieler, die eben lange Verletzungen gehabt haben, dann wieder zurück auf die Tour kommen, nicht vollständig ausheilen und wo man dann eben diesen osteopathischen Ansatz reinbringt, wo man eben viel manuell an den Organen selber arbeitet, wo es dann auf einmal Wow-Effekte gibt, wo es dann auf einmal sozusagen Wunderheilungen gibt, wo man sich das als Osteopath schon erklären kann, weil man viel Anatomie und Physiologie Unterricht hat und wo man dann direkt am Spieler sieht, wie viel besser sich der am Platz bewegt und wie viel besser die Bewegungsfreiheit im Becken jetzt zum Beispiel ist so.
Okay. Ich meine, du hast jetzt auch gesagt Wunderheilung. Also es fühlt sich an wie eine Wunderheilung. Simone, da kommst du jetzt wieder dran. Gibt es da wissenschaftliche Hinweise, dass der Darm wirklich Verletzungen beeinflusst?
Ja, also das wissen wir absolut. Unser Darm ist ja quasi der größte Modulator unseres Immunsystems. 70-80% unserer Immunzellen sind ja darmassoziiert und jeder Regenerationsprozess, jeder reizverarbeitende Prozess, auch bei einem Training oder bei einem Match, ist natürlich ein hochimmunologischer. Das heißt, wenn unser Immunsystem da einfach quasi nicht nachkommt, mit dem hohen Impact umzugehen, dann gibt es da natürlich auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Wir wissen aber auch zum Beispiel, es gibt, und das habe ich im Vorfeld recherchiert, das wusste ich bis dato selber gar nicht, habe mir auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, es gibt eine Mikrobiom-Bandscheibenachse. Also auch hier gibt es einen direkten Zusammenhang. Ich meine, der Lukas hat es schon ganz schön erklärt, einfach auch über die Physiologie, quasi anatomisch der Darm und vor allem auch natürlich dann über den absteigenden Ast im Dickdarm, ganz schön visuell ja auch dargestellt, gibt es da einen ganz direkten Zusammenhang. Aber scheinbar haben wir auch mittlerweile schon wirklich viele Studien, die zeigen, dass das Darmmikrobiom quasi auch assoziiert ist mit einer Bandscheibendegeneration. Und da ist es natürlich so, dass einfach erklärt, eigentlich, wenn man weiterdenkt, wenn wir eine dysbiotische Mikrobiota vorfinden, also mehr schlechte Bakterien als gute, dann sprechen wir auch in weiterer Folge immer über eine Förderung dieser Low-Grade-Inflammation. Also wir haben dann Immunzellen, die vermehrt nachweisbar sind, die einfach quasi auch über diese quasi Entzündungsmodulation agieren. Das ist vor allem natürlich TNF-Alpha, Interleukin 6. Und in weiterer Folge sehen wir, dass das wirklich einen Zusammenhang hat mit unserer Bandscheibengesundheit. Also auch da gibt es einen direkten Zusammenhang. Und es ist also nicht nur quasi zu wenig Bewegung oder die falsche Bewegung, die Bandscheiben degenerieren lassen, sondern scheinbar auch quasi, wie wir uns ernähren, wie unser Darm dann in weiterer Folge auch gesund oder nicht gesund ist, also vor allem auch über das Mikrobiom. Und das ist natürlich ganz wesentlich. Und dann natürlich auch wieder diese Gut-Brain-Axis, also Darm-Gehirn kommunizieren miteinander über unser Mikrobiom eigentlich, also die Metabolite primär. Und das hat ja einen enormen Einfluss auf unsere Schmerzverarbeitung. Also da vor allem über diese kurzkettigen Fettsäuren, die produziert werden. Und das moduliert ja dann auch den Vagus, und weitere Folge dann auch, wie wir quasi auf Stress reagieren und so weiter.
Wenn ich jetzt Athlet bin oder Sportler, der halt mehr Tennis spielt, auch weil das betrifft ja dann sehr, sehr intensive Hobbyspieler auch, die jetzt vielleicht nicht wöchentlich reisen und Profiturniere spielen. Was merke ich denn zuerst? Weil eigentlich beschäftigt mich ja erst, wenn ich verletzt bin, mit einem Physiotherapeuten. Ich gehe ja nicht wegen einem Darm zu einem Physiotherapeuten oder weil ich Darmprobleme habe. Oder merkst du, Lukas, schon Darmprobleme bei den Athleten?
Auf jeden Fall. Also Wir haben jetzt erst beim Kids Rising Turnier einen ganz spannenden Fall gehabt, einen 14-jährigen Spieler. Der hat mich eben am Platz gerufen, weil ihm der linke Adduktor wehtut, weil er hyperton ist, also überspannt ist, weil er bei Seitschritten Bewegungseinschränkungen hat und einen Schmerz. Und nach dem Match ist er zu mir in den Physiotherapieraum gekommen und dann haben wir unsere Tests gemacht. Also wir haben geschaut, ob die Beckensymmetrie passt. Wir haben Widerstandstests gemacht, ob eben der Muskel jetzt selber das Problem ist, ob das Gelenk passiv irgendwo eingeschränkt ist. Und eigentlich war da jeglicher Befund negativ. Dann haben wir folgenden Test gemacht, indem er der Spieler hat sich selber mit dem Finger auf diesen Druckpunkt am Adduktor gedrückt und ich habe mit meinen eigenen Händen eben den Darm genommen, von der Beckenschaufel weggezogen und somit die Blutgefäße, die zum Darm kommen, eben entlastet und der Druckpunkt am Adduktor ist verschwunden. Und danach habe ich ihn eben gefragt, ja, hast du irgendwie ein Thema mit der Verdauung? Und dann hat er die Augen ganz groß aufgemacht und gesagt, there is a big problem, weil er hat vor 3 Monaten eine Lebensmittelvergiftung gehabt und hat seitdem 4 bis 5 Mal am Tag einen flüssigen Stuhlgang. Mhm. Und dann habe ich ihm und dem Trainer eben versucht, die ganze Situation zu erklären, wie das anatomisch und physiologisch zusammenhängt. Und meine Erklärung war einfach, dass im letzten Stück vom Dickdarm eben zu wenig Durchblutung hinkommen ist. Dadurch haben sich fasziale Strukturen eventuell verändert. Der Beckenboden ist hyperton geworden. Und da gibt es einen Nerv, den Nervus obturatorius. Der zieht eben durchs Becken durch, durch ein Loch und an den Adduktoren entlang. Und das hat dann im Endeffekt ihn im Spiel eigentlich blockiert und den Schmerz ausgelöst. Und ich habe ihn eben, weil er erst 14 Jahre alt ist, eben daraufhin gedrängt oder ich habe ihn eben einfach dazu ermutigt, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt und dass er einen Spezialisten aufsucht. Und ich bin gespannt, wie er sich auf der Tour weiterentwickelt.
Wow, dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, wir haben in Kitzbühel immer ein Turnier der 6 besten U15-Spieler weltweit. Und teilweise, Lukas, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, beeindruckend, wie die bereits spielen, aber auch Wahnsinn, wie intensiv die bereits trainieren. Also wie oft die nicht nur einmal, sondern auch oft öfters am Tag Trainingseinheiten haben. Und das sind mit die Besten, die man dann in ein paar Jahren in Wimbledon bei den Juniorenbewerben sehen oder ein paar haben gewonnen von den Jahren davor oder dann auf der Tour sehen. Also die sind schon einen ziemlichen Leistungsdruck auch ausgesetzt, muss man dazu sagen. Ich habe vielleicht noch ein Thema zu den Darmproblemen bei Athleten. Ich werde nie vergessen, dass Malik Stober mal gesagt hat, ein Kollege, der schon lange auf der Tour unterwegs ist, vorher zu meiner Zeit für die ATP, dann als Privatphysio mit Sampras, mit Dominic Thiem, Angie Kerber und so weiter. Und der gesagt hat, du brauchst nur mal bei Spielbeginn irgendwo probieren, eine Toilette zu bekommen. Ja, also du merkst richtig, wie flüssiger Stuhl fast normal ist. Ja, und seit ich die Simone kenne und mich mit Stuhlgang noch besser auskenne, weiß ich, dass das nicht normal ist. Also da dürften mehrere Athleten ein Thema haben. Aber Simone, vielleicht kannst du uns sagen, was passiert, wenn ich intensive Belastung habe für einen Tennisspieler im Darm?
Naja, grundsätzlich ist es so, wenn wir den Körper aktiv belasten, also wenn wir laufen, wenn wir schwimmen, wenn wir Radfahren, egal was, dann verteilt sich natürlich der Blutfluss Richtung arbeitende Muskulatur. Das heißt, der Körper ist erklärbar, dort wo quasi auch mehr Energie gebraucht wird, dort wird mehr versorgt. Natürlich müssen unsere Organe gleichmäßig versorgt werden, aber was nicht so stark versorgt wird, ist genau das Magen-Darm-Trakt. Also wir haben einen sogenannten Shift der Perfusion, also ein Durchblutungsshift, eine Verteilung. Und der Magen-Darm-Trakt wird bis zu 80% weniger durchblutet unter Belastung. Also da gibt es wunderbare Studien, wo man sich das angeschaut hat, bei welchem VO2 Max, also bei welcher maximalen Sauerstoffaufnahme unter Belastung wird der Magen-Darm-Trakt um wie viel weniger belastet. Und das ist wirklich enorm. Also bei so Marathonläufern ist das teilweise dann bis zu 90-95%. Und das führt dann zu sogenannten Ischämien. Also quasi es wird ein Kompartiment fast gar nicht mehr durchblutet. Und das ist natürlich dann auch so, dass dort dann Zellstrukturen absterben. Und dann kommt es aber auch relativ schnell wieder zu einer Reperfusion, also einer plötzlich wieder schnelleren Durchblutung, weil sonst wird ja das ganze System quasi nicht mehr funktionieren. Und das möchte der Körper auch nicht. Und deswegen diese Reperfusion, da kommt dann quasi ganz schnell relativ viel Sauerstoff und das führt dann eher dann auch zu oxidativem Stress. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir sehen, dass der oxidative Stress dann zunimmt und das verändert die Darmbarriere. Also die Darmbarriere wird durchlässiger.
Ist das eine, das Körperliche, das andere? Früher hat man immer gesagt, naja, wenn du nervös bist, kann schon passieren, dass du mal ein bisschen an dem Pfiff hast. Aber das kommt ja auch noch dazu, dieser Stressfaktor, oder?
Ja, also natürlich, da gibt es da mehrere Faktoren. Das eine ist rein quasi eine normale Physiologie unter Belastung. Wenn dann die Darmbarriere durchlässiger wird, haben wir quasi erhöht auch Endotoxine im Blut, unser Immunsystem wird aktiviert, es kommt zu einem höheren Entzündungsreiz und in weiterer Folge natürlich auch schlechtere Regeneration und so weiter. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das ist dieser stressassoziierte Diarrhoe, das ja sehr häufig vorkommt. Wir kennen das alle, wenn wir nervös sind, dass quasi auch die Verdauung sich verändert. Und das hat ganz viel auch mit unserem Vagusnerv zu tun. Also unser Vagusnerv, also dieser 10. Gehirnnerv, das ist der Wanderer quasi, der wandert so durch den ganzen Körper. Und der hat einen ganz direkten Zusammenhang mit unserem Darm über enterochromaffine Zellen. Das sind bestimmte Zellen im Darm, die dann auch über Botenstoffe, also Serotoninrezeptoren reagieren. Und das ist auch deswegen so erklärbar, wenn wir zum Beispiel etwas Schlechtes essen, dass wir relativ schnell quasi auch Dünnpfiff kriegen, obwohl das noch gar nicht dort gelandet ist, also rein zeitmäßig gar nicht so schnell dorthin kommen kann. Und das ist natürlich dann auch ein wesentlicher Faktor, wie stressresilient bin, wie gut kann ich auch meinen Sympathikus, Parasympathikus quasi stabilisieren, weil natürlich wir brauchen eine gewisse Vorspannung vor einem Match, oder? Also eine sympathische Aktivierung ist natürlich schon auch entscheidend. Wir wissen ja, Height or Flight, also wir brauchen ja auch quasi ein bisschen diese Katecholaminausschüttung, also Stresshormone. Aber das alles ist eigentlich natürlich in Balance zu sehen, weil wenn das überwiegt, dann kommt es natürlich vor allem auch im Darm eher zu Reaktionen, die dann unangenehm sind.
Ja.
Vor allem auch langfristig.
Ja, das ist für mich auch ein Thema. Ich beobachte es jetzt von mehreren Seiten. Natürlich beim eigenen Turnier oder wenn ich einmal auch bei einem Meeting bin und in die Players Lounge kann, habe ich so das Gefühl, Lukas berichtigt mich, dass die Spieler schon, oder sehr viele Spieler, es gibt immer Ausnahmen, ich sage nur Alexander Bublik, auf die Ernährung extrem schauen. Dass die schauen, also zumindest dort, wo wir sie sehen, was konsumieren sie vor einem Match, was geben sie sich nach einer Partie, übrigens diese von der Simone gemachten Riegel dafür Omni Bauer, diese Protein und die das war alles immer aus. Ich weiß nicht, wer das, am Anfang habe ich gedacht, das rammt einer aus und nimmt es mit. Aber die wurden jeden Tag nachgefüllt, wie die Spieler und Betreuer gewusst haben, was es ist. Und das hat ja mich auch so, man weiß ja mittlerweile vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, es darf nichts in der Players Lounge aufgestellt werden oder verabreicht werden, was nicht vorher von der ATP kontrolliert worden ist. Und das ist wirklich so, dass du die Sachen zur Probe und zum Test hinschickst. Also zu unserer Zeit völlig undenkbar. Aber was würdest du sagen, wie hat sich das verändert, allein in der Zeit, wo du jetzt unterwegs warst? Schaut man als Spieler, was man zu sich nimmt, nicht nur vor der Partie oder wie man danach regeneriert? Oder ist das den meisten Plunzen?
Man sieht eben Auffälligkeiten in der quasi schlechten Ernährung und in der Frequentierung von Verletzungen. Also es gibt einige Spieler, die einfach recht schnell in die, sage ich mal, Top 100 kommen, sich dort aber nicht lang halten können, weil man ihnen eben dann beim Mittagessen zuschaut und dann eigentlich alles klar ist, wieso sie die Leistung nicht über eine Zeit lang halten können.
Das heißt, du siehst beim Essen, wie lange der Top 100 bleibt. Es ist cool.
Das wär ein Glaskugel natürlich. Man bildet sich schon seine eigene Meinung. Und ich kann da nur von einer Geschichte von Roberto erzählen, also von Roberto Bautista Agut. Wenn wir mit ihm im Team unterwegs waren, war es für alle Teammitglieder verboten, Gluten zu essen und Cola zu trinken. Das war ein absolutes No-Go, weil man einfach als Team gemeinsam im Spieler die Atmosphäre und die Umgebung schaffen wollten, dass der seine bestmögliche Leistung darbieten kann. Und es ist eigentlich immer sehr auffällig für mich gewesen, dass ich nach diesen Turnierwochen mit ihm sehr erholt und sehr gesund wieder zurückgekommen bin. Also ich habe mich immer sehr fit gefühlt, obwohl es doch emotional und physisch sehr anstrengende Zeiten waren.
Auch sehr spannend, sehr spannend. Das heißt, du würdest da sagen, dass es Faktoren gibt, die bei manchen Spielern die Heilung verzögern, oder? Definitiv. Unter anderem die Ernährung.
Also Ernährung ist einmal ein ganz großer Punkt. Aber aus der physiotherapeutischen Sicht, wenn man da eben eine Rehabilitation mit einem Spieler plant, geht es immer darum, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Reiz zu setzen. Und eben, ich denke, das ist genauso aus der biochemischen Sicht bei der Simone so, da im richtigen Zeitpunkt den richtigen Nahrungsergänzungsmittel Boost zu geben. Aber da gibt es einige andere Faktoren noch, die zum Beispiel Heilung verzögern. Wie zum Beispiel eben diese Balance vom autonomen Nervensystem, vom Sympathikus, vom Parasympathikus. Das hat die Simone vorhin schon kurz angeschnitten. Aber wenn jetzt der Spieler verletzt ist, sich an Stress macht, dass er zurück auf die Tour kommt, ständig Sympathikotonus, nie in diesen Parasympathikotonus kommt, wo der Körper eigentlich einmal verdauen kann, regenerieren kann, schlafen kann, zur Ruhe kommt, dann verzögert sich einfach eine Heilung und die Spieler kommen eigentlich erst viel später auf die Tour zurück, als wie wenn sie sich quasi mit dem Stress jetzt in einen schnellen Return to Sport reinfügen.
Okay, eben noch aus meiner Sicht eine ganz wichtige Frage, weil es mich auch seinerzeit selbst betroffen hat. Und dann habe ich die Doku, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, vom Nadal auf Netflix. Phasenweise war ich fasziniert, phasenweise war ich schockiert. Ich glaube, wenn du heutzutage das als Trainer machst, was der Onkel Toni gemacht hast, dann musst du irgendwo verantworten. Ja, war schon brutal. Aber was mich so schockiert hat, ich habe einmal, weil ich Davis Cup spielen wollte und am Arm eine Verletzung gehabt habe, ja, über ein halbes Jahr durchgehend täglich Voltaren, aber die Heavy-Packung genommen und haben wir gefühlt alles zusammengehauen. Also was irgendwo nur morgen da war mehr oder weniger hinüber. Willi Dunkel hat nur mehr mit dem Kopf geschüttelt und war danach für mich, abgesehen davon, dass ich trotzdem operiert werden haben müssen. Und ja, war eine längere Pause und mir ist einfach nicht gut gegangen. Und dann höre ich dort, dass er, Rafa Nadal, über ein Jahr mit täglich Voltaren-Tabletten und Zuspielen mit Injektionen gespielt hat, wo ihn teilweise, er hätte umkippen können und er hätte es nicht gemerkt, hat er erzählt. Und er hat auch gesagt, es ist ihm dreckig gegangen. Ich meine, Simone, Lukas, was heißt das? Meine, Schmerzmittel sind ja leider auf der Tour allgegenwärtig, aber ab wann wird das vielleicht sogar gefährlich?
Naja, ich kann kurz gern einhaken bezüglich Voltaren, also einem Diclofenac und die Auswirkung aufs Mikrobiom. Also mittlerweile gibt es ja schon eine starke Evidenz. Wir haben ja auch in einer eigenen Folge schon mal drüber gesprochen, dass nicht nur Antibiotika unser Mikrobiom und damit auch die Darmbarriere massiv schädigen. Und gerade das Diclofenac ist wirklich ein klassisches Beispiel für diese bidirektionale Pharmakogenetik Richtung Mikrobiom. Das heißt, das Medikament beeinflusst ganz gezielt das Mikrobiom und das Mikrobiom beeinflusst aber auch in weiterer Folge, und das ist ja auch spannend, wie toxisch quasi das Medikament ist. Also es gibt so eine direktionale Verbindung, weil unser Mikrobiom produziert ja auch bestimmte Metabolite, die für die quasi Entgiftung von Xenobiotika zuständig ist. Und da gibt es einen ganz direkten Zusammenhang. Wir kennen den Zusammenhang mit dem Magen. Also Diclofenac schädigt ja nachweislich den Magen. Das wissen wir über diese COX-1-Hemmung, reduziert damit ja quasi die protektive Prostaglandine. Also das ist eigentlich das, was den Magen dann in weiterer Folge zu schaffen macht. Und im weiteren Schritt, dann kommt schon der Dünndarm. Und da haben wir natürlich dann auch schon wieder eine hohe Last auf die Bakterien. Im Dünndarm werden 95% unserer Nährstoffe resorbiert. Also das ist natürlich dann auch ein wesentlicher Faktor, den man nicht quasi unterschätzen darf. Wenn wir so lange unter so einer starken Medikation sind, reduziert sich auch die eigentlich physiologische Nährstoffaufnahme aus der Basisernährung, was gerade bei Athleten ja eigentlich verheerend sein kann, weil die sind dann quasi vielleicht nicht primär energetisch, aber vor allem auf Mikronährstoffebene unterversorgt. Und dann gibt's natürlich eben über diese quasi Entgiftungsleistung, also diese Enttoxifizierung einen Mechanismus, wo das Mikrobiom einen entscheidenden Einfluss hat. Wir haben ja Bakterien, die produzieren sogenannte Beta-Glucuronidasen. Das sind Enzyme, die dann quasi für die Spaltung zuständig sind und die Reaktivierung und dann quasi etwas ausscheidungspflichtig machen, also Toxine. Und wenn das quasi minimiert ist, weil die Bakterien einfach quasi auch nicht mehr da sind, dann ist natürlich die Entgiftungsleistung auch eine schlechtere. Also Entgiftung hängt nicht nur primär an der Leber, da gibt es einen direkten Zusammenhang mit dem Mikrobiom und mit diesen Beta-Glucuronidasen. Und ich denke, eine Dysbiose durch Diclofenac ist sehr, sehr häufig.
Aber was bedeutet das jetzt für einen Athleten? Und leider habe ich es auch gesehen, auch bei den Jugendturnieren, gibt sehr viele, die ein Turnier dann beenden, sage ich einmal, mit Schmerzmittel. Würde das dann bedeuten, okay, in der Situation jetzt, du bist irgendwo in einem Viertelfinale, die 2-3 Tage mit Schmerzmittel fertig spielen und dann brauchst du aber Regeneration? Oder, Lukas, wie siehst du das auf der Tour? Weil
vielleicht darf ich, bevor der Lukas da gleich bitte reinkrätscht, aber was für mich ein Gedanke ist, wir haben natürlich im Sport immer einen Kollateralschaden im Hinterkopf, den wir quasi auf höchstem Niveau, also im Profisport, in Kauf nehmen müssen. Und dann ist es natürlich auch so, da sind ja Sponsoren mit involviert, viel Geld und so weiter. Und dann ist natürlich quasi die Gesundheit für viele etwas, wo man sagt, okay, wo gehe ich quasi ein kalkulierbares Risiko ein? Ich nehme jetzt 3-4 Tage lang das Schmerzmittel, ist safe, kein Problem, wenn ich mich rundherum um quasi bestimmte Dinge kümmern, wie mein Mikrobiom. Ich kann ohne Probleme parallel dazu ein Probiotikum nehmen. Ich kann bestimmte Mikronährstoffe nehmen, die meinen Darm stabilisieren. Ich kann, so wie der Lukas schon erwähnt hat, auf bestimmte ernährungsphysiologische Dinge denken. Also zum Beispiel Gluten rausnehmen, weil da wissen wir auch, gibt es einen direkten Zusammenhang, erhöhte Permeabilität und so weiter. Also da gibt es natürlich Dinge, sage ich, ist völlig in Ordnung, ich brauche jetzt das Schmerzmittel, ich muss da jetzt das Finale quasi überleben, aber ich kann ja ganz viele Dinge rundherum machen und dann sind quasi die Kollateralschäden auch kalkulierbar.
Und ich kann es wahrscheinlich nicht über ein Jahr nehmen oder auch bei mir war ein halbes Jahr war einfach brutal.
Würde ich nicht empfehlen. Also das ist natürlich auch, also es wird der Lukas dann wahrscheinlich aus anatomischer und physiologischer Sicht wahrscheinlich auch bestätigen, ist das natürlich ein extremer Raubbau am Körper. Jetzt nicht nur was Darm und Mikrobiom betrifft, sondern auch natürlich der ganze Bewegungsapparat. Weil wenn ich irgendwo einen Schmerz wegschalte, dann ist ja das Grundproblem dennoch vorhanden.
Ja, beim Nadal war das halt auch so, dass der schon sehr früh eine schwere Fußverletzung, navicolare, am Kamben gehabt hat. Und wenn man sich die kinetische Kette anschaut und eben vom rechten Sprunggelenk aufwärts geht über die rechte Hüfte, wo er dann im letzten Jahr von seiner Karriere ständig einen Einriss vom Psoas gehabt hat, also vom Hüftbeuger, dann hat man da einfach als Physiotherapeut bzw. als medizinisches Team fast keine Chance, diesen Spieler zu heilen, weil er muss ja auf der einen Seite trainieren, auf der anderen Seite kann er nur mit Schmerzmitteln trainieren und da ist dann so die Sehnenqualität und die Gewebsqualität, die drunter leidet, was dann im Endeffekt ein Teufelskreis ist, aus dem man schwer wieder rauskommt, aber wie gesagt, Voltaren, die ganzen Schmerzmedikamente haben eben nachweislich schlechte Auswirkungen auf Sehnenqualität, auch zum Beispiel Cortisoninfiltrationen. Und da ist man als Physiotherapeut in der Anamnese immer sehr hellhörig, wenn sowas über einen längeren Zeitraum genommen wurde und dann auf einmal auf einer anderen Stelle im Körper auf einmal ein Problem entsteht. Und dann schickt man als Physiotherapeut die Patienten wieder zum Arzt, zur Blutkontrolle, schaut, dass man das mal alles stabilisiert. Und ich bin mir ganz sicher, dass man mit der Hilfe von der Simone da auch gute Ergebnisse dann rausbringen kann.
Dazu habe ich jetzt was Interessantes und eine Frage, weil wir wollen ja jetzt nicht nur über Verletzungen, sondern vielleicht auch über Möglichkeiten, wie man es besser machen kann, reden. Und mir liegen die Jungen jetzt nicht nur beim Kids Rising am Herzen, sondern auch werde ich oft gefragt von Eltern und ich sehe ja, was die auch von Trainern, was die teilweise für ein Programm gehen. Aus meiner Sicht würde es Sinn machen, also wenn ich das gewusst hätte, neben mein Training und neben Fitnesstraining und Tennistraining, würde es Sinn machen, eine gemeinsame Betreuung und wie könnte sowas aussehen? Weil mittlerweile ist ja so, dass ich auch, ich gehe ja nicht zu einem Allgemeinmediziner, sondern mittlerweile gibt es einen Handgelenkspezialisten, einen Schulterspezialisten, einen Kniespezialisten. Wenn man jetzt sagt, ich habe einen Physiotherapeuten, der sich perfekt auskennt, alles, was rund ums Tennis passieren kann und Tennisverletzungen passieren kann. Ich habe eine Simone, die mich quasi richtig einstellen kann und schauen, dass da über den Darm alles andere funktioniert. Würde sowas Sinn machen oder bin ich da jetzt auf einem Holzweg und sage mir, nein, für einen Nachwuchsspieler macht das keinen Sinn, dass er essen, was ihm schmeckt und trainieren und Spaß haben. Nein, oder?
Ich glaube, das ist die Zukunft. Also das werden dann die letzten Prozent sein, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und ich vergleiche das gerne immer mit einer Baustelle. Die Simone ist diejenige, die den Beton hinbringt, beziehungsweise schaut, dass Gestein da ist. Und ich bin derjenige, der quasi die Straße zur Baustelle baut. Und wenn man sich das ein bisschen so vorstellt, geht es einfach darum, dass man aus der physiotherapeutischen, osteopathischen Sicht eben das muskuloskeletale System auf Vordermann hält, dass man die ganzen Bauchorgane beisammen hält, dass der Ausgleich zwischen Sympathikus, Parasympathikus passt. Und die Simone ist dann eben dafür verantwortlich, dass die ganze Mikronährstoffbasis passt. So stelle ich mir das vor.
Also das wäre ideal jetzt für einen Nachwuchssportler. Eigentlich auch für die ATP, oder? Simone, es kann ja nicht reichen, dass eine Diätologin dann für alle quasi einen Speiseplan macht, oder?
Naja, und also quasi Ernährungsberatung, Ernährungsbetreuung, das ist sicher wesentlich, aber das ist hochindividuell. Das heißt, jeder hat da ganz individuelle Bedürfnisse, die man einerseits aufgrund seiner eigenen Genetik, also der humanen Genetik, ja mittlerweile sehr gut auch messen und dann abstimmen kann. Dann natürlich Status quo, welche Mikronährstoffe sind aktuell quasi vielleicht im Defizit, wie schauen die nächsten Wochen Training und Reisen und so weiter aus, weil darauf kann ich ja auch sehr gut quasi auch schon über im Sympathikus-Parasympathikus-Achse abstimmen und arbeiten, weil wir kennen ja auch sehr viele Mikronährstoffe, die da stabilisierend wirken. Und es ist hochindividuell und so, wie der Lukas gesagt hat, es ist ein Zusammenspiel, also Teammedizin ist immer notwendig statt Einzelkämpfertum. Das heißt, wir müssen eigentlich über interdisziplinär zusammenarbeiten, wir brauchen ein viel tieferes Verständnis. Also für mich war das heute super spannend, auch wie der Lukas erzählt hat, eben auch die Zusammenhänge von bestimmten Nervensystemen, weil die natürlich dann auch einen direkten Interaktionsmechanismus haben, einerseits auf muskuläre und quasi anatomische Dinge und in weiterer Folge aber auch natürlich auf quasi wie gut heilt ein Patient auf allen Ebenen. Also das spielt ja alles quasi über unterschiedliche Mechanismen zusammen. Und der Physio, der behandelt natürlich eine Struktur, das ist ganz wesentlich. Die Ernährungsmedizin behandelt das gesamte Milieu und natürlich auch quasi, wie gut kann dann adaptiert werden, wie gut kann auch die Struktur behandelt werden, weil das weiß der Lukas aus seiner Arbeit sicher auch. Und natürlich deswegen, die Zusammenarbeit wäre natürlich eine wesentliche und schöne. Da braucht es natürlich viel Verständnis und viel Wissen, weil wir merken das ja auch immer wieder in Verbänden oder als auch durch meine Arbeit für das Labor, wo wir ja sehr viele Weltklasse-Sportclubs und Vereine betreuen und Olympiastützpunkte, dass hier wirklich noch ganz viel im Argen liegt. Also dass hier einfach quasi sowohl was Mikronährstoffe betrifft, als auch was zum Beispiel diagnostische Möglichkeiten betrifft, dass hier das Wissen einfach fehlt. Und wo Wissen fehlt, da ist in vielen Verbänden und Strukturen dann eher so quasi, na, das ist nicht evident oder davon verstehe ich nichts, also möchte ich davon nichts hören. Und das finde ich halt extrem schade, weil das quasi dann ja auch eine Tür schließt, die eigentlich für die Zukunft und für die Zukunft der gesunden Athleten entscheidend ist.
Ich finde das so spannend und bei mir tickt schon jetzt da hinten, dass, weil es gibt ja diverse Nachwuchsprojekte, wo man eben so Junior-Teams unterstützen möchte. Und ich glaube, dass das viel, viel wichtiger ist, weil da hat jeder seinen Tennistrainer und vielleicht auch Fitnesstrainer. Da kann man unterstützend sein und noch beraten. Aber genau in dem Bereich, wann ich nur sehe, was die sich teilweise dann auch an Nahrungsergänzung reinkippen, aber gleichzeitig wieder essen und vielleicht der Darm nicht funktioniert, wo sie dann wurscht ist, was oben eine kippen, weil es unten wieder rausgeht, ohne dass absorbiert wird. Also ich würde das mega spannend finden und extrem feiern, weil wenn man ganz ehrlich ist im Tennis und der Lukas ist noch viel näher dran und sieht es, die einzige Schwachstelle ist mittlerweile der Körper. Und viele werden immer jünger und extreme Belastung, also wie sie da drauf haben mit den Bällen, mit dem Bodenbelägen, mit den Materialien, die heute gespielt werden, da wird der Körper an seine Grenzen gebracht. Nicht nur vom Gegner, sondern wirklich von allen äußeren Umständen. Also das würde ich extrem feiern, wenn es da mehr Vernetzung und Verbindungen geben würde. Trotzdem noch etwas, Simone, ich brauche von dir noch, so wie wir es immer machen, 3 oder 4 Dinge für weniger Verletzungen, die auch ein Hobbyspieler oder ein Nachwuchsspieler mitnehmen kann. Und seit Kitzbühel weiß ich auch, dass doch etliche Physiotherapeuten uns auch zuhören. Und das bezieht sich ja dann vielleicht nicht nur aufs Tennis. Ja.
Nein, überhaupt nicht. Also einer der wesentlichsten Punkte ist sicher auch, wir müssen genug Energie zuführen. Ich weiß ehrlich gesagt persönlich nicht so sehr, ob das auch ein Problem im Tennis ist, aber im Ausdauersport ist das ein extremes Problem. Also diese sogenannte Red S, wir haben ja auch sehr viel im Podcast schon darüber gesprochen, vor allem auch bei...
Ich muss trotzdem nochmal wiederholen, ja, bitte.
Ja, gleich. Vor allem bei jungen Frauen, also Red S ist quasi die Unterversorgung an Energie, Relative Energy Deficiency. Und das ist ein Syndrom, das sich dann über mehrere quasi Symptome auch zeigt. Das heißt, es ist natürlich so, wenn wir sehr lange im Defizit sind, ist es natürlich auch so, dass wir nicht gut versorgt sind. Unsere Struktur, also auch die körperliche Struktur, leidet in weiterer Folge. Wir brauchen also ausreichend Kohlenhydrate, ausreichend Fette, ausreichend Proteine, ausreichend Mikronährstoffe. Das ist ganz entscheidend und das ist, egal in welcher Sportart, einfach mal die Basis. Und es stört dann nicht so sehr, dass wir ab und zu mal vielleicht Snickers jausnen oder uns irgendwas gönnen, weil natürlich unter der hohen Belastung wird das auch verbraucht, aber es soll natürlich nicht Standard sein.
Dann ich Punkt 2 ist für Entschuldigung, mich. Entschuldigung, Simone, ich predige jetzt die ganze Zeit über den Gut Bar und dein Proteinbar, Snickers. Snickers ist dann nicht das Richtige, bitte, oder? Was Sie zu mir nehmen.
Also. Nein, aber ich habe es ganz absichtlich so erwähnt, weil natürlich etwas, weiß nicht, was wir im Supermarkt schnell mal kaufen können, was vielleicht angeblich unglaublich ungesund ist, natürlich für einen Athleten weniger ungesund ist, einmal im Monat, als quasi für die Lisi Müller, die sich das jeden Tag reinpfeift und keinen Sport macht. Das meine ich damit. Natürlich gibt es super Alternativen, aber den Gut Bar kann ich eigentlich jeden Tag essen und wahrscheinlich ein Athlet kann jeden Tag 2 oder 3 davon essen und wird quasi sich damit eher was Gutes tun als irgendwas negativ. Aber das wäre natürlich mal die Basis. Und Punkt 2 ist der Darm, den Darm gesund halten oder überhaupt mal hinschauen. Das heißt, ähnlich wie bei anderen diagnostischen Möglichkeiten, Wir schauen uns den Darm diagnostisch an, über Mikrobiomanalysen, über bestimmte auch Mikronährstoffe oder auch Serumanalysen. Die Ballaststoffdichte muss ausreichend sein. Das heißt, das ist für Athleten oft ziemlich schwierig, einen hohen Ballaststoffanteil, weil Ballaststoffe natürlich schwer verdaulich sind und das rund ums Training nicht sexy ist, rund um Wettkampf schwierig und so weiter. Dann brauchen wir wieder unser Lieblingsthema, ausreichend Hydration. Das heißt, wir brauchen natürlich auch genügend Flüssigkeit und dann nicht nur Wasser bitte, sondern auch Elektrolyte. Dann für den Darm natürlich alles an Medikamenten, was nicht sein muss, ist zu vermeiden. Und dann der dritte Punkt für mich eigentlich Regeneration. Das heißt, Regeneration ist immer die Basis. Da kann ich dann schrauben an allen Dingen, wo ich möchte. Wenn der Schlaf nicht passt, so wenn nicht ausreichend geschlafen wird, wenn das Stressmanagement nicht passt. Und den jungen Athleten sage ich halt immer, man kann das messen. Es ist messbar, ob du in der Regeneration, also zum Beispiel zwischen zwei Einheiten, auf der Couch liegst und das Handy 3 Stunden in der Hand hast und dumpscrollst über, weiß nicht, TikTok und so weiter. Oder ob du wirklich mal die Augen zumachst, 20 Minuten und so weiter. Das heißt, da gibt es einen wirklichen Unterschied. Also diese externen Mega-Informationseinflüsse über Handy oder auch, keine Ahnung, andere digitale Devices ist wirklich auch ein Regenerationsminimierungsgrund. Und die Belastung muss richtig gesteuert werden. Und da braucht es natürlich einen Physio, der auch sein Feedback dazu gibt und zusätzlich natürlich den Trainer. Das heißt, da wäre eigentlich auch die Zusammenarbeit wichtig, dass der Physio ein Feedback gibt, wie fühlt sich der Körper an, wie reagiert der Körper auch auf die Behandlungen und dann natürlich auch die Belastung dementsprechend geplant werden.
Da kann ich sogar noch was einbringen, und zwar der Gebhard Kritsch. Lukas, du wirst ihn kennen, der jahrelang quasi für den Körper von Djokovic auch zuständig war, ein Österreicher. Der hat eigentlich, also der Trainer hat bei ihm gefragt, was er heute machen kann mit dem Novak. Und der Novak hat extrem auf ihn gehört. Ja. Also was jetzt die Verbindung betrifft, wer ist für den Körper zuständig, was macht der Tennistrainer und wie reagiert der Athlet drauf, wobei Djokovic bei vielen Sachen wahrscheinlich absolutes Vorbild ist, was das betrifft. Lukas, aus deiner Sicht, was wären die wichtigsten Tipps vielleicht für einen jungen Tennisspieler oder ambitionierten Tennisspieler?
Ich möchte gleich bei der Simone anknüpfen. Also Belastungsmanagement ist für mich das Um und Auf. Ich würde sagen, dass man regelmäßige Leistungstests machen sollte. Und da könnte ich einen kurzen Schwank aus dem Schwimmen erzählen. Der Felix Auberg hat mir erzählt, dass er vor jedem Training oder an jedem Tag in der Früh einen maximalen Sprungkrafttest gemacht hat. Und anhand dieser Daten haben sie sein Schwimmprogramm modelliert. Und das finde ich einen ganz spannenden Einwurf, und das ist im Tennis noch nicht vorhanden. Natürlich sind das zwei unterschiedliche Sportarten, aber ich denke, je mehr Daten man hat, desto besser kann man das Training steuern und desto besser kann man eben Verletzungen präventiv entgegenwirken und Leistung optimieren.
Sehr schön. Ich möchte dann noch vielleicht einen extrem spannenden Gedanken zum Abschluss bringen, den mir die Simone ans Herz gelegt hat. Vielleicht ist die eigentliche Frage gar nicht, ob der Darm Verletzungen verursacht. Die spannendere oder viel spannendere Frage lautet, wie viel schneller könnte ein Athlet regenerieren und wie viele Verletzungen könnten wir verhindern, wenn wir den Darm als Teil der Sportmedizin endlich ernst nehmen würden?
Das würden wir uns, glaube ich, beide wünschen. Also jetzt so quasi unter den Fachleuten, der Alex und ich und der Lukas, also wir drei in dem Fall, weil es ist wirklich ganz schade, dass oft so in Boxen gedacht wird, oder? Der eine ist nur für das zuständig und der andere nur für das, und deswegen vielen Dank an den Lukas, ja, weil wir hätten uns, glaube ich, keinen besseren Gast für diese heutige Folge wünschen können, weil so viel Verständnis und so viel Wissen, wie der Lukas eigentlich schon hat und diese Zusammenhänge auch erkennt, da kann ich auch noch ganz viel lernen, weil nämlich die andere Seite quasi über Bewegung und über diese Nervensystemregulation und so weiter gibt es ja auch noch so viele Dinge, die wir dann auch bedenken müssen, wenn wir über Mikrobiom, über Ernährung und so weiter sprechen. Also vielen, vielen Dank für deinen Input. Ich werde nachdenken, weil da waren ein paar Dinge dabei, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ja, super. Vielen Dank, Lukas. Das macht halt die jahrzehntelange Betreuung vom Kitzbüheler Turnier. Nein, für die, die den Lukas nicht kennen, der ist noch so jung, dass ich total überrascht bin, woher er diese ganze Erfahrung hat.
Ja, dank eures Podcasts. Ohne euch hätte ich das Wissen nicht und es hat mich sehr gefreut, dass ich jetzt auch Teil dieses Podcasts geworden bin.
Danke vielmals.
Ja, vielen Dank.
Danke schön.
Ja, Alex, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Ciao. Ciao.
Hallo Alex. Ich freue mich.
Grüße.
Wir sehen uns wieder mal quasi.
Yes.
Mindestens digital. Wie geht's dir?
Genau. Ausgezeichnet, vielen Dank. Nach wie vor unglaublich aufgeregt, jedes Mal, wenn ich mich mit dir triff, weil es natürlich immer dieser biweekly Check-in sozusagen ist, wo ich im Vorfeld mir ein paar Gedanken mache und ja, freue mich schon wieder auf das Gespräch mit dir.
Ja,
ich freue mich auch. Wie läuft's mit dir? Auch alles gut.
Ja, mir ist zu heiß, eindeutig. Ich sitze viel am Rad und ich habe gesehen, du bist auch auf Strava richtig viel unterwegs. Und ja. Was macht der Sport jetzt so in dieser Journey?
Ja, in allererster Linie macht er natürlich extrem viel Spaß, weil wohingegen ja das vor Ort ist immer so war, je älter das ich wäre, desto langsamer werden die Bestzeiten, klarerweise, ja. Wem muss ich das erzählen? Das wird wahrscheinlich allen so gehen. Ja. Wobei bei mir es natürlich grundsätzlich schon nicht so schlimm ist, weil meine Bestzeiten im Vergleich zu deiner ja nicht rekordverdächtig sind. Aber,
das ist immer das
Gleiche. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt war es halt so, dass jetzt so das lange Tal sozusagen der Trainer mit körperlich geht bergab, weniger Zeit habe, ja, wird immer besser, weil die Kinder natürlich größer werden und weil jetzt natürlich durch den Gewichtsverlust und durch den generellen Fokus, den ich auf das gesund Leben wieder habe, die Zeiten wieder besser werden und das ist natürlich schon cool, wenn man dann so schaut bei den Effort-Zeiten und da steht dann halt irgendwie beste Zeit seit 3-4 Jahren und so und da ist die Motivation natürlich umso größer, dass ich mir wirklich um 6.30 Uhr schaue, der Hitze entgehend aufs Radl schwingen und zumindest ein paar Kilometer mache. Macht sehr viel Spaß, ja.
Ja, einerseits Props an you, dass du das machst, weil das ist ja genau das, was man eigentlich nicht unterschätzen darf, auch wenn wir quasi so super Tools haben wie GLP-1-Agonisten, dass wir trotzdem den Sport nicht vernachlässigen oder eigentlich sogar noch mehr drauf achten. Und natürlich aktuell die Hitze, die macht uns allen zu schaffen und dass man dann sich quasi so zeitig in der Früh aufrafft und dann auch wirklich durchzieht, weil ja, zu Mittag, ich habe das jetzt die letzten 2 Tage hinter mir, weil es ging sich eigentlich nicht anders aus, war echt grenzwertig. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn man dann so 3-4 Stunden unterwegs ist. Ich merke das brutal dann am nächsten Tag an meiner Stimme und auch quasi so, ich habe nicht Halsweh, aber das ist einfach die Ozonbelastung und durch diese vermehrte Atmung, die man ja dann doch hat, wenn man Sport macht. Also deswegen ist nicht unbedingt ratsam. Also ja. Du machst es gescheiter, das freut mich sehr. Du hast das Gewicht kurz angesprochen, magst du uns vielleicht kurz erzählen, wie da jetzt so der Status quo ist? Also wir haben jetzt ein bisschen ein Plateau gehabt.
Genau, jetzt war es aber 3-4 Wochen lang de facto immer gleich. Also ich glaube, ich habe die tatsächlichen, die absoluten Zahlen noch gar nicht erzählt, aber es stört mir eigentlich auch nicht. Ich habe mit 106,5 Kilo angefangen und jetzt war ich eben die letzten 3 Wochen immer so auf 100 Kilo, also diese 6,5 Kilo habe ich abgenommen, was natürlich cool ist. Und jetzt so haben wir die Dosis ein bisschen erhöht und in den letzten 1,5 Wochen sind dann nochmal so ungefähr 1 Kilo gegangen. Also jetzt bin ich erstmals seit Ewigkeiten wieder Uhu, wie es so schön heißt, also unter 100. Und das fühlt sich natürlich auch super an, ja. Es ist psychologisch natürlich sehr cool. Also ich habe so eine ganz einfache Waage, aber sie synchronisiert quasi mit meiner App und dann kann ich das immer wieder so ein bisschen verfolgen und ja, das passt sehr gut. Also
ja, das ist
dazwischen
schön.
Allerdings habe ich meinen ersten absoluten Epic Fail hinter mir. Nach der ersten Dosiserhöhung habe ich am Tag drauf einen super stressigen Tag gehabt und ich bin einfach überhaupt nicht dazu gekommen, dass ich mir da irgendwie gescheit Essen vorbereite für den nächsten Tag. Habe dann irgendwie nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich, glaube ich, 20 Stunden gar nichts gegessen und dann war ich halt am Bahnhof super hungrig und mein Zug ist bald gekommen. Ich wollte mich einfach nur mal irgendwo hinsetzen und schnell was essen und da war halt Fast Food so eine sehr nahe Option. Und das habe ich überhaupt nicht gut vertragen. Also da habe ich richtig gemerkt, wie schlecht das für den Körper eigentlich ist, also zumindest für meinen Körper. Und am nächsten Tag habe ich das richtig gebüßt. Von in der Früh weg bis Mittag habe ich richtig Stress gehabt mit dem Magen. Es hat sich so angefühlt, dass ich Blei drinnen hätte. Und es war eine gute Erinnerung daran, das wirklich ganzheitlich zu betrachten, wenn das ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist wirklich einfach wichtig, dass man sich halt auch, was solche Themen betrifft, gut vorbereitet, Essen vorbereitet oder eben, was ich in letzter Zeit auch sehr gerne mache, einfach schaue, wo kann ich was Gesünderes, Besseres irgendwo schnell kriegen, ja. Es gibt ja dann doch fertig abgemachte Salat und so weiter. Man muss halt nur schauen, dass irgendwo in der Nähe ein Supermarkt ist, der das halt gerade lagernd hat, und ein bisschen Zeit einplanen fürs Essen und für die Vorbereitung des Essens ist wesentlich angenehmer als wie die 24 Stunden, die ich da jetzt da hinter mir gehabt habe. Also zu 100% selbst verschuldet, aber nichtsdestotrotz natürlich nicht angenehm, ja.
Lernen durch Schmerz. Also das Prinzip der Menschheit, wir lernen am besten durch Schmerz. Insofern, ja, wir haben es vorher besprochen, gell? Ich habe dich darauf vorbereitet und ja, jetzt hast du es mal erlebt. Ich glaube, das ist aber auch gut und wichtig. Also ich würde es niemandem empfehlen und natürlich sprechen wir darüber, um das natürlich auch alle quasi vorzubereiten und dass diese Fehler dann nicht gemacht werden müssen. Ja. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man es dann mal gespürt hat, weil es macht ja auch was im Kopf, oder? Täusche ich mich da?
Na klar, es ist also eh super, nicht? Man kann darüber reden, dass eine Herdplatte heiß ist, oder man kann einmal auf eine heiße Herdplatte draufgreifen. Spätestens beim zweiten Mal weiß man, was da passiert, und wird es vielleicht nicht so leicht machen. Also ich glaube, es ist eben, war ja unsere Idee, das möglichst transparent zu machen. Das hat auch keinen Sinn, wenn ich mich da jede Woche hinsetze und erzähle, wie alles perfekt ist, sondern auch das ist aus dem echten Leben sozusagen. Nicht? Ich habe halt diesen Stress tatsächlich gehabt, ganz viel Koffer und Zeugs mitgehabt und wollte einfach jetzt halt schnell einen schnellen Ausweg suchen. Der ist allerdings in die falsche Richtung gegangen, und beim nächsten Mal muss man ehrlich zu sich selbst sein. Wahrscheinlich hätte ich am Vortag oder irgendwo zwischendrin schon nochmal 5 Minuten gehabt, einfach zu schauen, okay, wo gibt es da an diesem Bahnhof eine vernünftigere Option, und wenn es die nicht gibt, vielleicht doch einfach eine Tupperdose einpacken und einfach im Zweifelsfall mal irgendwas mitzuhaben, um nur nicht in diese Not reinzukommen, weil das war ja wirklich aus dem Ding heraus, dass einfach alles schon zu viel war. Und da sieht man halt wieder, wie wichtig Planung auch ist. Ja.
Planung. Ja, Planung ist alles. Planung ist das halbe Leben. Und ich glaube, gerade in der Situation ist es umso wichtiger, eben auch sich damit auseinanderzusetzen, so wie du sagst, und ein bisschen zu schauen. Und eben für die Zukunft, das wird dir nicht mehr passieren, weil das nächste Mal hast du schon einen quasi Plan B sozusagen, oder weißt einfach, okay, entweder ich nehme was mit oder es gibt was, was ich safe gut vertrage, was mich sättigt und was mir auch gut tut. Und insofern, ja, aber du hast mir erzählt, wir haben schon ganz viele Fragen bekommen, quasi durch unsere bisher 3, glaube ich, das ist jetzt die vierte Aufnahme.
Das ist die vierte Aufnahme.
Genau, und ja, schieß mal los. Was
ja, das war voll cool. Jemand, der eigentlich Hörer von meinem Podcast ist, quasi hat mitgekriegt, dass ich bei eurem Podcast immer mal wieder zu Gast bin, und hat mich dann kontaktiert und gemeint, so, ob er mit uns in den Austausch treten kann. Der hat mich dann tatsächlich auch in Graz bei unseren Podcast-Studios besucht. Und habe mit ihm natürlich nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene, sondern halt meine persönlichen Erfahrungen ein bisschen geteilt. Das war total nett. Ich finde da, das ist total cool. Das ist das, was Podcasten letztlich auch ausmacht, dass es so einen persönlichen Austausch mit den Hörerinnen und Hörern gibt. Das war schon mal super. Also da gab es einige Dinge, die wir privat ausgetauscht haben. Und dann kann man eben einige Fragen und von anderen Hörerinnen. Und einer davon war, was ich sonst noch so nehme. Jetzt habe ich als aufmerksamer Hörer von No Guts, No Glory, habe ich mir eigentlich mitgenommen, gegen Krämpfe ist Magnesium eigentlich gar nicht das richtige Mittel, sondern man sollte vor allem auf die Elektrolyte achten. Und ich nehme zwar nach wie vor regelmäßig Magnesium, so vorm Einschlafen, irgendwie tut mir das gut. Mache ich schon seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren kommt mir vor, und hat bis jetzt gut funktioniert. Aber zusätzlich dazu nehme ich jetzt vor allem beim Sport immer noch so Elektrolyte, die man ins Trinken reintue. Und das hast ja du mir empfohlen, und das funktioniert super. Also gerade jetzt auch bei der Hitze habe ich es jetzt gemerkt, weil ich versuche ja vormittags nichts zu essen, ganz unabhängig davon, was ich mache. Und wenn ich dann so 2-3 Stunden Radfahren gehe, ist das zumindest schon ganz cool, dass ich da Elektrolyte im Trinken dabei habe. Und habe wirklich keine Beschwerden. Und ansonsten nehme ich eigentlich nur Vitamin D3 in Kombination mit K2. Weil ich beim D3 immer mal wieder einen Mangel habe und irgendwo mal gelesen habe, dass man das in Kombi mit K2 nochmal besser aufnimmt. Weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, ob das eine gute Idee ist, aber.
Ja, macht absolut Sinn. Also wir haben ja auch einen eigenen Podcast mal über Sonne, und da haben wir auch über die Vitamin D-Aufnahme gesprochen, und die Kombination quasi mit dem Vitamin K ist absolut sinnvoll, ist dann auch schützend sozusagen. Und ja, in unseren Breitengraden ist das Sublimieren von Vitamin D essentiell aus meinem Verständnis heraus, unglaublich wichtig für unser Immunsystem. Und wir wissen ja auch, dass so eine Phase, wo wir Gewicht reduzieren, ja für den Körper zusätzlich eigentlich ein Stress ist. Ich meine, das klingt irgendwie ein bisschen paradox, aber der Körper möchte immer möglichst behalten, was er hat, für schlechte Zeiten quasi sich auch schützen. Und jede Reduktion ist natürlich dann auch zusätzlich fürs Immunsystem eine Herausforderung, aber natürlich auch psychisch und so weiter. Und deswegen, das Immunsystem profitiert so unglaublich von Vitamin D und deswegen, glaube ich, macht das absolut Sinn. Und die Elektrolyte, die du angesprochen hast, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Einerseits hat man auch gesehen, dass man unter den GLP-1-Medikationen teilweise auch zu wenig trinkt, weil die Menschen auch dann weniger Durst haben. Dann versuche ich auch immer zu erklären, Wasser alleine ist eigentlich zu wenig. Wir brauchen quasi die Elektrolyte, also diese Mineralsalze wie Magnesium, Calcium, Kalium, Chlorid und was habe ich vergessen? Mir wird es dann wieder einfallen. Und da ist es ganz essentiell, dass die enthalten sind, um quasi dann auch dorthin zu kommen und dort zu bleiben, wo quasi auch die Flüssigkeit hin soll. Sonst spült es uns eigentlich nur durch. Und deswegen, gerade auch jetzt in dieser Hitzewelle, ist das enorm entscheidend. Dann machst du viel Sport. Beim Radfahren merkt man den Schweißverlust nämlich blöderweise nicht zu sehr, weil durch den Fahrtwind quasi kommt es gar nicht so dazu, dass wir das so bemerken, aber das ist ganz, ganz wesentlich und essentiell und gerade ein Elektrolytverlust kann sich wirklich gerade im Moment in dieser Hitzephase wirklich unangenehm kennzeichnen und kann auch schwerwiegende Folgen fürs Herz-Kreislauf-System haben. Und deswegen, also alles richtig, was du da machst und super, super sinnvoll. Und ich denke, wir haben ja auch besprochen, dass das nächste Blutbild ansteht. Also da werden wir dann natürlich auch checken, wie sich deine Werte so entwickelt haben, ob wir irgendwo gegensteuern müssen. Und dann kann man natürlich auch feinjustieren und schauen, ob wir noch irgendwo Supplements brauchen, die vielleicht sinnvoll wären.
Ja. Okay, eine weitere Frage, die ich gekriegt habe, war wegen dem GLP-1, GEP, wo man welche Einspritzstellen sozusagen das sich gut eignen. Das kannst vielleicht du besser beantworten.
Ja, also grundsätzlich der Bauch und quasi auch die Hüfte, also so dieser Schwimmreifen rund um den Bauch, der eignet sich eigentlich ganz gut. Also so ein bisschen Bauchfett ist da auch ganz dienlich. Dann sollte man ja immer rotieren. Das heißt, hier ist es so, dass man jede Woche eine andere Stelle wählen sollte. Dann ist auch der Oberarm an der Unterseite dienlich. Manche mögen das nicht so gern. Manche mögen es am liebsten dort. Angeblich ist auch die quasi Stärke des Effekts abhängig von der Stelle, was in Studien aber nicht wirklich belegt wurde. Aber so, wenn man anekdotisch dem folgt, was sehr viele Patienten erzählen, dann dürfte es da auch Unterschiede geben. Wir wissen, bei Frauen gibt es Unterschiede im Zyklusverlauf, also quasi wie stark auch die Wirkung ist. Okay. Und dann ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man den Oberschenkel zusätzlich heranzieht. Aber die meisten, auch so in meinem Umfeld, Leute, die wir betreuen, die versuchen das so rund um die Bauchregion. Also man sollte den Bauchnabel bitte dienlichst auslassen, also so quasi 3 Finger breit rund um den Bauchnabel nicht unbedingt, aber sonst ist das eigentlich eine sehr angenehme Stelle rund um den Bauch, wo die meisten dann auch keine Einstichschmerzen haben oder quasi, dass das vielleicht dann nachher noch spürbar ist. Erzähl uns mal, wie du es empfindest. Tut's weh? Ist es unangenehm? Hast du manchmal dann eine empfindliche Stelle oder tut sich da gar nichts?
Also du hast mir ja den Tipp gegeben, dass ich das Medikament auf jeden Fall rechtzeitig aus dem Kühlschrank rausgebe, so eine halbe Stunde früher, dass es nicht ganz kühl ist. Einmal ist sich das nicht anders ausgegangen. Da muss man wirklich sagen, da merkt man einen großen Unterschied. Also wenn man das kalt nimmt, dann habe ich es schon irgendwie so gespürt da drinnen. Es war ein bisschen weniger verträglich. Aber ansonsten habe ich null Probleme gehabt bis jetzt. Ich schaue immer, dass ich so 10 cm links oder rechts vom Bauchnabel bin sozusagen. Und ich habe tatsächlich nur zwischen den zwei Stellen bis jetzt hin und her rotiert, einmal links, einmal rechts. Und da gab es noch nie irgendwie einen blauen Fleck oder irgendwas oder sonst irgendwelche Beschwerden. Also es hat eigentlich super funktioniert.
Ja, super, fein. Das ist auch quasi so, wie es die meisten berichten. Also maximal, dass die Einstichstelle dann vielleicht noch ein bisschen gerötet ist. Aber dann nach 10 Minuten merkt man da eigentlich fast gar nichts mehr.
Und dann habe ich noch eine Frage gekriegt, so, ob das jetzt Auswirkungen auf mein soziales Umfeld gehabt hat. Also einerseits so quasi das direkte Umfeld, meine Partnerin, meine Frau, und andererseits, ob mich Leute darauf angeredet haben, ob ich da jetzt irgendwie negative Erfahrungen oder so gemacht habe. Ich kann nur sagen, ich habe absolut keine negative Erfahrungen gemacht. Es haben mir einige Leute aus dem Freundes- und Bekanntenkreis angesprochen, eben auch einige oder zwei meiner Hörerinnen aus dem Podcast haben mich darauf angeredet. Und die waren halt hochgradig interessiert, wollten Dinge wissen. Und ich habe immer angeboten, gleich ein persönliches Gespräch zu führen, weil ich glaube, sowas ist über WhatsApp immer schwierig. Und was jetzt wirklich so auf die Beziehung oder so Auswirkungen betrifft zu meiner Frau, kann ich auch nur sagen, die ist extrem unterstützend, was das Thema betrifft. Macht es mir besonders leicht, weil sie sowieso super gesund lebt. Hat auch durch euren Podcast quasi dann ist sie draufgekommen, dass sie mal ihr Mikrobiom anschaut und hat festgestellt, dass sie Leaky Gut hat. Und seitdem ist die Ernährung bei uns sowieso nochmal viel, viel besser und viel schonender. Und wenn ich nicht gerade zufällig irgendein Blödsinn am Bahnhof ist, dann habe ich sozusagen eh die beste Voraussetzung für alles Mögliche. Und es ist auf keinen Fall so, dass sie jetzt irgendwie so neidisch oder sonst irgendwas wäre, sondern ganz im Gegenteil, die findet halt extrem gut, dass sie schaut, dass sie möglichst lang und möglichst gesund lebt. Und das ist ja, wie gesagt, das Ziel. Ich glaube wirklich, das kristallisiert sich schon langsam so ein bisschen heraus, bei mir zumindest, dass das, was wir da machen, wirklich den absoluten Benefit hat, dass das ein bisschen aus dieser Ecke rauskommt, dass wir jetzt quasi im Doping unterwegs sind oder sonst irgendwie was Komisches machen, sondern wir nehmen da also in Kooperation mit dir und mit meiner Ärztin habe ich ein verschreibungspflichtiges Medikament bekommen, dessen Wirkung aktuell sehr, sehr positiv ist, aber eben, wie wir immer sagen, kein Freifahrtschein ist und ganz im Gegenteil, es führt durch das, dass es ja gar nicht so wenig Geld kostet, führt es erst recht dazu, dass ich mich in allen anderen Bereichen zurücknehme und nicht dann am Abend drei Bier trinke oder so, weil ich mir denke, wie verrückt kann das sein? Auf der einen Seite gebe ich so viel Geld für Medikamente und auf der anderen Seite sabotiere ich mich dann anders wie. Also ich versuche wirklich alle möglichen Bereiche da im Auge zu behalten. Gleichzeitig natürlich kastei ich mich jetzt nicht völlig, sondern bin absolut noch im Leben da. Wenn mal ein Eis da ist, passt es gut. Letztens habe ich einmal ein paar Schwimmbadpommes gegessen. Aber das Coole ist halt wirklich, es reicht dann wirklich ein paar und es braucht keine ganze Portion sein, es braucht nicht mal eine halbe Portion sein, sondern ich flatter ein paar von meinen Kindern und die sind eh froh, wenn es nicht zu viele sind. Also es passt ja voll gut, ja.
Also ich glaube, du bist da wirklich auch ein Paradebeispiel, genauso wie man es machen sollte. Und das ist dann auch die ideale Möglichkeit, das gemeinsam so hier zu kommunizieren. Und einen Punkt, den ich dich gerne fragen würde, weil du das Bier angesprochen hast, merkst du da auch eine Veränderung, dass du weniger Lust auf Alkohol hast?
Ja, tatsächlich, also ich finde ja, das ist schon so, dass ich Bier ganz gern mal trinke grundsätzlich, vor allem dann, wenn ich auf Fußball schauen bin und so, aber für zu Hause bin ich jetzt komplett auf alkoholfreies Bier umgestiegen und da trinke ich halt dann irgendwie einmal in der Woche oder so einmal eins oder so, also überhaupt auf Alkohol überhaupt keine Lust, also das merke ich richtig. Und so alkoholfreies Bier, das ist vielleicht auch dann den 40 Grad da draußen geschuldet, wo natürlich so ein erfrischendes Getränk dann zwischendrin schon mal ganz cool ist. Aber es ist wirklich das absolut Beste an all den ganzen Sachen, die wir da machen, ist für mich wirklich, dass ich wesentlich weniger Willenskraft für Sachen aufbringen muss, wo ich grundsätzlich zwar weiß, dass sie mir nicht so gut tun, aber sie halt im Moment oft sehr, sehr gut sind. Und das ist jetzt irgendwie weg und dadurch kann ich mich viel besser, ich fühle mich viel befreiter. Also ich muss auch sagen, jetzt nachdem, wie viele Dosen habe ich jetzt genommen? Ich glaube so 12 oder so?
Ja, so 10, 12, 11,
ja. Ja. Jetzt ist auch diese Müdigkeit komplett weg. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, ich kann jetzt aus den Vollen schöpfen. Ein bisschen ungeduldig war ich zwischendrin nochmal, was so das Thema Gewicht betrifft, vor allem wie das Plateau da war. Ich habe mir so gedacht, es könnte schon noch ein bisschen mehr weitergehen. Mhm. Aber passt schon. Das ist, also ich sehe das eher als Anspann und als Motivation und ja.
Ja, ich meine, wir müssen ja dazu sagen, wir sind ja nach wie vor extrem konservativ. Das heißt, eben jetzt 12 Dosen, das sind 3 Monate, sehr lange Zeit. Wir haben ja in Absprache mit deiner Ärztin extrem langsam hochtitriert. Also wir sind da ja immer noch im unteren Bereich. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht einfach das, wo ich sage, ich glaube, da haben wir langfristig die besten Chancen, um das auch für die Gesundheit am besten langfristig auch zu stabilisieren. Das heißt eben, dass der Körper da gut mitkommt. Und das Plateau, das haben wir auch kurz besprochen, oft ist die Waage ein bisschen trügerisch. Du machst viel Sport. Wir wollen ja auch quasi Muskulatur aufbauen, erhalten. Mhm. Das wäre das Minimum, das erhalten. Aufbauen wäre natürlich auch wunderbar. Und Muskulatur ist schwerer als Fett. Also insofern ist die Umwandlung dann auch oft nur erkennbar, wenn wir das wirklich in Zahlen messen wollen, durch zum Beispiel eine Körperzusammensetzungsmessung, so ein BIAS oder so. Und deswegen, ich verstehe immer, wenn jemand dann ein bisschen ungeduldig wird, aber das haben wir gut überbrückt sozusagen. Und ich glaube, jetzt kommen wir in die nächste Phase. Und das Wichtigste ist, dass du dich gut fühlst, dass du so motiviert bist und auch genug Energie, also körperlich, aber auch mental eben für den Sport hast. Und deswegen, glaube ich, sind wir da absolut am richtigen Weg. Und dem steht ja quasi die nächsten Kilo steht jetzt nichts mehr im Wege. Jetzt haben wir ein bisschen hochdosiert und dir geht's richtig gut. Und ja, ich freue mich schon drauf.
Was ja, ich bin auch gespannt, was passiert. Mal
besprechen.
Ja, voll. Und ich glaube, nochmal vielleicht einen Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn es Fragen gibt, meldet euch, weil das macht echt sehr viel Spaß, mit euch da zu interagieren.
Absolut.
Und ich kann eh nur so gefährliches Halbwissen und billige Schmähs weitergeben und für das Expertenwissen ist dann die Simone da, also in Kombi.
Nein, gar nicht. Du bist jetzt schon der eigene Experte, weil man ist ja immer so die eigene Fallzahl und da sammelt man die meisten Erfahrungen und so wie wir heute gehört haben, the first big fail muss auch mal sein und deswegen, das macht es ja auch dann spannend. Aber ja, vielen Dank für deine Zeit, hat mir wieder mega Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme, wenn du uns dann berichtest, wie es dir gegangen ist. Danke, ja. Alex.
Danke auch, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.